Zukunft Agencies. Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Nina Mönig, die Geschäftsführerin der Co-Kreativagentur 4 für Texas, mein Gast. Wir steigen direkt mit der Frage ein, warum sie sich als Co-Kreativ bezeichnen. Irgendwann kam der Punkt, als die alten Prozesse nicht mehr richtig rund liefen, die Freude etwas abhanden kam und der Gedanke wuchs, dass die Zusammenarbeit eigentlich anders und vor allem besser laufen könnte. Sie hatten große Lust, das Arbeiten bei 4 für Texas ganzheitlich zu verändern und nicht nur kosmetische Korrekturen vorzunehmen. Also haben sich Nina und ihr Team während der Pandemie Unterstützung bei der Berliner Beratungsagentur The Dive geholt, die responsive Organisationen entwickelt und dabei jede Menge Tools und Formate vermittelt. Nina gibt total interessante Einblicke in den sogenannten Loop Approach und in ihr neues Organisationsmodell, das auf Selbstorganisation, Transparenz und rollenbasiertes Arbeiten ausgelegt ist. Wie die 40 KollegInnen ihre Zusammenarbeit ganz konkret leben und warum das Aufrechterhalten der neu geschaffenen Räume ein großer Kraftakt ist, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, liebe Nina, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Und ich freue mich, Kim. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du Lust hattest, hierher zu kommen. Wir haben ja schon mal bei unserem Kennenlernen gesagt, Mensch, ich verfolge dich schon eine Weile, finde es spannend, was du schreibst, was euer Ansatz ist, gerade mit Blick auch auf echtes New Work und nicht nur so drüber reden und philosophieren, sondern einfach ausprobieren und machen. Und jetzt habe ich kürzlich deinen Post entdeckt, als du schriebst, ich bin jetzt alleinige Geschäftsführerin. Die beiden Gründer, Björn Eckerl und Philipp Erlach von 4 für Texas, haben sich zurückgezogen. Und du bist jetzt, nachdem du ja schon seit März in der Geschäftsführung bist, zur alleinigen Geschäftsführerin ernannt. Also ich will nicht sagen übrig geblieben, sondern ernannt. Und ich fand das total spannend zu beobachten, weil das bestimmt nicht einfach ist, wenn sich zwei Gründer dann so zurückziehen, nachdem sie ihr Baby 21 Jahre großgezogen haben, du das ja auch schon als Mitarbeiterin begleitet hast. Wie kam es dazu? Magst du darüber zum Einstieg ein bisschen erzählen?
Ja, mache ich gerne. Wie kam es dazu? Wir haben uns da wirklich viel Zeit genommen, ehrlich gesagt, für den Prozess. Es war so, dass ich mir im letzten Jahr gewünscht habe, so den nächsten Schritt zu machen in der Organisation. Auch wenn wir selbst organisiert arbeiten, gibt es ja trotzdem verschiedene Rollen und auch verschiedene Führungsrollen. Ich hatte auch vorher schon Führungsrollen in der Organisation und wollte aber mehr Verantwortung noch übernehmen und wollte auch gern meinen Handlungsspielraum noch mehr erweitern, weil ich davor ein Team geleitet habe und so bei uns im Bereich Client Management geleitet habe und so gemerkt habe, es treiben mich so viele Fragen um, die die ganze Organisation betreffen. Und da habe ich zwei wichtige Rollen in der Organisation gesehen, wo ich den Eindruck hatte, okay, da kann ich meinen Handlungsspielraum nochmal verändern. Und das war eben einmal die Geschäftsführungsrolle und die Lead-Agenturkreisrolle bei uns. Da können wir ja vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu besprechen. Und ja, dann bin ich einfach auf Philipp und Björn zugegangen und habe gesagt, wisst ihr was, ich würde gerne Geschäftsführerin werden von 4 für Texas und auch die Leitung des Agenturkreises übernehmen. Und dann haben wir uns ja in einem relativ intensiven Prozess besprochen, wie das denn gehen könnte. Also wirklich so die Frage gestellt, how might we, wie könnte das sein? Und es war schon relativ, ja eigentlich zu Beginn, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, so, dass das auch bei Philipp und Björn was ausgelöst hat. Und glaube ich, also schon das erste Gespräch, was wir dazu hatten, war total schön, weil sie auch direkt, das bei ihnen, glaube ich, auch was ausgelöst hat, dass das ein schönes Gefühl für sie war, dass sie wussten, oh, da ist jemand, der will Verantwortung übernehmen, weil die haben sie ja auch ganz schön lange zu zweit getragen. Und sie waren eben 21 Jahre lang Geschäftsführer von 4 für Texas. Und dann haben wir uns auch begleitet von einer Coach damit beschäftigt, wie könnte das gehen, also wie könnte die konkrete Rollenverteilung aussehen. Und uns war schon relativ schnell klar, dass wir nicht zu dritt das gerne so lange machen möchten, weil Philipp und Björn sich auch gewünscht hatten, andere Wege zu gehen. Und es gab auch schon mal den Versuch, so in der Geschäftsführung noch mit einer dritten Person das zu machen. Und es wäre auch für mich so, die Konstellation hat sich für uns alle drei nicht so richtig gut angefühlt. Und dann kamen wir irgendwann mal zu dem Punkt, dass ich dann auch gesagt habe, so ja, ich könnte mir auch vorstellen, die Geschäftsführung alleine zu machen. Und jetzt bin ich ja seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin, erstmal mit den beiden. Und wir hatten von Anfang an festgelegt, wir haben so eine gemeinsame Phase des Übergangs, wo wir 6 Monate lang einfach mal ausprobieren, wie ist das so, wie fühlt sich das auch für mich an. Und hatten dann aber schon die Perspektive aufgemacht, dass die beiden abberufen werden, wie man das ja korrekt nennt. Und dann haben wir es durchgezogen. Es hat sich irgendwie die ersten Monate, es ist gut gelaufen. Und wir haben dann eben auch vereinbart, zu welchen Themen holt mich wer von den beiden ab? Wie gestalten wir so die Einarbeitung? Und dann haben sie, fand ich, mit einer großen Geste dann schon gesagt, sie wären bereit, dass ich jetzt alleine die Geschäftsführung übernehme. Und wenn ich soweit bin, und dann gab es den Moment, wo ich dachte, okay, alles klar jetzt.
Wahnsinn. Ja, einerseits toll und mutig von dir und andererseits ja aber auch mindestens so mutig von den beiden, ne, zu sagen, nach 21 Jahren das, was man selber aufgebaut hat, dann auch, selbst wenn es da schon ein tolles Vertrauen zwischen euch gab, das so in die, ja, irgendwie in die nächsten Hände zu übergeben. Wie ist das? Also gibt es noch viel Involvement oder schaffen Sie es, sich da wirklich rauszuhalten?
ja, wir haben ja, wie gesagt, jetzt komme ich wieder zum rollenbasierten Arbeiten. Also es ist so, dass Sie in Ihren Inhaberrollen nach wie vor auch ja viele Verantwortlichkeiten haben oder wir auch ganz klar bestimmte Regeln festgelegt haben. Es gibt bestimmte zustimmungspflichtige Geschäfte, wo ich mich mit den beiden abstimme. Und dann ist es so, jetzt kommt wieder der Agenturkreis ins Spiel, dass sie auch andere Rollen in der Organisation noch haben. Also Björn beschäftigt sich zum Beispiel intensiv mit dem Thema New Work-Arbeitsweisen und arbeitet da auch mit einem Team bei uns in der Organisation daran. Philipp arbeitet an anderen Themen, arbeitet an digitalen Vermarktungsprodukten, hat einen Podcast, da kann ich gleich ein bisschen Werbung machen, Radio Texas.
Unbedingt, von anderen Podcasts darfst du hier immer Werbung machen.
Genau, es ist gerade ein tolles Interview mit Frederik Fleischmann erschienen, wo es auch um neue Arbeitsweisen geht. Das heißt, die beiden fokussieren sich einfach auch auf andere Themen, die aber bei uns in der Organisation trotzdem eine Rolle spielen und dann
okay, das finde ich spannend. Aber wir kommen ja auch gleich noch zu dem rollenbasierten Arbeiten, weil auch das interessant, wenn man bei euch auf die Website guckt oder so ein, zwei Artikel liest, dann bezeichnet ihr euch ja als Co-Kreativagentur. Und das ist ja nicht damit gemeint, dass ihr sagt, ja, wir sind neben einer anderen Kreativagentur auch noch dabei, sondern es bezieht sich ja sehr stark auch auf euer Mindset und eure Arbeitsweise. Erzähl mal, wie kam es zu diesem Co-Kreativagentur und was steckt auch vielleicht vor allem mal zunächst mit Blick auf eure Kunden auch dahinter?
Also in Co-Kreation stecken ja zwei Wörter drin. Ne? Einmal so das klassische Kreative, wo wir auch herkommen als Kreativagentur, was so würde ich sagen so unsere klassische DNA ist. Und eben das Co. Und da steckt eben ganz wichtig darin, das Teambasierte, das gemeinsame Arbeiten, was wir sowohl intern in unseren Teams als auch eben extern mit unseren Kundinnen anwenden. Die Idee davon ist einfach, dass wir im Team bessere Antworten auf die komplexen Herausforderungen unserer Zeit finden. Und dafür wenden wir eben bestimmte Methoden mit unseren Kundinnen an. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam mit unseren Kundinnen in Workshops, in bestimmten Meeting-Formaten zusammen, weil wir eben glauben, dass es oft einfach viele verschiedene Perspektiven braucht, um an ein Problem oder eine Herausforderung ranzugehen und da eben auch die bestmögliche Lösung zu finden oder den bestmöglichen ersten nächsten Schritt zu finden.
Bevor wir da gleich tiefer reingehen, weil mich interessiert wirklich sehr, wie ihr das konkret macht und was eben auch die einzelnen Tools und Formate sind. Auch da kommen wir sicher nochmal zum rollenbasierten Arbeiten zurück, was wir vorhin hatten. Gab es so einen Zeitpunkt X, wo ihr gesagt habt, oh, das treibt uns um, wir machen das jetzt einfach und habt es dann an alle Kunden kommuniziert oder wie seid ihr da, hattet ihr einen Trainer, einen Coach, also wie habt ihr euch diesem Thema der Co-Kreation letztlich gewidmet, genähert?
Also ja, interessanterweise, weil du gleich nach unseren Kundinnen gefragt hast, ne, bei uns war es eher erstmal ein interner Antreiber, dass wir im Prinzip erstmal mit der Transformation unserer Arbeitsweisen in der Organisation angefangen haben. Und da fragt man sich ja immer, ne, das Warum der Transformation, warum fängt man überhaupt an, Dinge zu verändern? Ich glaube, da muss es ja immer erstmal auch einen gewissen Schmerz geben oder so, denn sonst, wenn alles in Ordnung ist, dann denken wir meistens, wir müssten auch nichts verändern. Das heißt, ich würde schon sagen, wir sind intern an die Grenzen gekommen, in dem Sinne, dass wir die Projekte nicht mehr so klassisch aufstellen konnten, wie wir sie zuvor aufgestellt haben. Also wir sind vor 21 Jahren gegründet worden, damals noch von vier Männern. Dann waren wir sehr klassisch eben als Kreativagentur aufgestellt. Und es gab sowohl eben für die Führung, wurde es irgendwann mal schwierig, überhaupt Entscheidungen zu treffen, weil man oft gar nicht so genau weiß, das kennst du bestimmt auch, Kim, man weiß nicht so genau, wenn man jetzt in der Führung sitzt, was denn eigentlich so die Themen sind, die die Menschen in den Teams beschäftigen, die die Kundinnen beschäftigen. Und wir hatten nicht so richtig die Formate, um gute und schnelle Entscheidungen zu treffen in den Projekten. Und daraus ist ein gewisser Druck oder eine Spannung entstanden. Und auch eher, es hat einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht, so zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, so für die Führung war es was, das sie oft vor der Frage stand, so wie soll ich denn jetzt hier überhaupt eine Entscheidung treffen? Ich weiß gar nicht genau, was ist eigentlich der Kontext. Und für die Teams hat sich so angefühlt, es dauert irgendwie ewig, bis wir was verändern können. Und Entscheidungen dauern so lange. Und wenn da mal was entschieden wurde, ist doch voll der Quatsch, warum wurde das denn so entschieden? Wer kam denn jetzt auf die Idee? Und hä? Und ja, warum denn jetzt das? Wir haben doch schon längst, oder man wusste auch nicht genau, was kann ich denn jetzt entscheiden? Und aus dieser Situation heraus haben wir erstmal angefangen, unsere internen Arbeitsweisen zu verändern. Das ist ziemlich genau auch wirklich in die Pandemie gefallen. Und wir haben uns so sehr intensiv eben mit neuen Arbeitsweisen beschäftigt, mit agilem Arbeiten, mit der Frage, so wie können wir eben besser zusammenarbeiten, haben uns da auch viel mit Selbstorganisation beschäftigt und haben uns am Ende von einer ganz tollen Berliner Beratung, The Dive heißen die, beraten lassen und haben angefangen, mit dem Loop Approach zu arbeiten, der eben von selbstorganisierten Teams ausgeht, die rollenbasiert arbeiten und einem bestimmten Purpose folgen. Und so haben wir erstmal angefangen und das auf eine relativ, haben wir erstmal angefangen, unsere internen Teams und Arbeitsweisen umzustrukturieren. Das war für uns schon ein großer Change, weil wir ziemlich auf einmal mit allen Teams eben sehr neue Arbeitsweisen angefangen haben. Also es gab neue Meeting-Formate. Wir haben so ein klassisches Sync-Meeting, wo es darum geht, die operativen To-Dos zu organisieren. Es gibt ein Governance-Meeting, wo wirklich die Teams an den Strukturen, an den Regeln arbeiten, mit denen sie gemeinsam arbeiten. Und dann gibt es eben ganz wichtig die Rollen und den Purpose, mit dem die Teams arbeiten. Und das war für uns schon echt ein dickes Brett, würde ich sagen, uns so stark zu verändern, weil wir ein sehr stark, sage ich mal, ja, familiär geprägte Agentur sind, wo viel aus diesem gemeinsamen Zusammensitzen und man entwickelt schnell und kreativ was gemeinsam. Und es schon ein großer Unterschied war, erstmal dann so sehr strukturierte Formate zu nutzen. Und für uns war dann aber schon relativ schnell klar, dass das eben was ist, weil du hast ja nach den KundInnen gefragt, Kim, dass das was ist, dass wir diese Arbeitsweisen auch mit unseren KundInnen anwenden möchten und dass eben genau dieses agile Arbeiten auch in den Kundenprojekten für uns total wichtig ist, weil wir oft gemerkt haben, diese klassischen Projekte, die wir alle kennen, es gibt irgendwie ein Briefing der Wasserfall, es gibt ein Briefing und dann setzt man ein Kreativteam dran und die fangen so an zu arbeiten und in der Zwischenzeit haben sich 5000 Sachen verändert und am Ende kommt ein Produkt raus, was gar nicht so richtig die Antworten auf die Fragen gibt oder die Stakeholder wurden nicht beachtet und so weiter, dass wir eben die Arbeitsweisen, die intern für uns gut funktionieren, auch unbedingt mit unseren Kundinnen anwenden möchten. Und was wir so konkret tun, ist eben ja gemeinsam in vielen Workshops oder Terminen erstmal erarbeiten, was braucht's eigentlich, auch wirklich mit dem Kunden gemeinsam Rollen festlegen. Meetings haben immer einen Facilitator, was schon mal wirklich, das klingt so, ist so wenig.
Erzähl mal, was heißt das für die da nicht so tief drin stecken?
Ja, ein Facilitator ist eigentlich ein anderes Wort einfach für Moderator oder Moderatorin. Also es gibt einfach, für uns ist es ganz wichtig, weil wir sehr viele Zeit in Meetings verbringen, wie glaube ich in den meisten Organisationen, dass eben die Meetings, die wir haben, die auch möglichst effizient ablaufen. Das heißt, jedes Meeting bei uns hat auf jeden Fall eine Person, die dafür verantwortlich ist, diesen Prozess zu halten und eine weitere Person, die dafür verantwortlich ist, alle Ergebnisse festzuhalten. Und gerade die Sitzungsleitung hat eben auch bestimmte Regeln, an die sie sich hält, wie sie diese durch dieses Meeting führt. Und wir glauben einfach, dass gerade Meetings so ein ganz wichtiger Veränderungsfaktor in einer Organisation sind und die wirklich schon einen großen Unterschied machen können.
Du hast ja, weißt du, warum ich vorhin nach Kunden und Kundinnen zuerst gefragt habe?
Ja.
Weil häufig dieses ganze Thema Co-Creation und Kollaboration und so, habe ich das Gefühl, sehr, wie soll ich sagen, vermarktungsseitig gedacht ist und vor allem sich an der Außenperspektive orientiert und ich das genau eben deswegen so interessant finde, weil du ja auch sagst, wir haben eigentlich zuerst bei uns angefangen und dann haben wir, als wir auch gemerkt haben, das ist gut, wir profitieren davon, das Ergebnis profitiert davon, uns die Frage gestellt haben, wie können wir eigentlich unsere Kunden da auch involvieren. Also deswegen war das fast ein bisschen bewusst gestellt, weil ich es schön finde, nochmal zu hören, wie wichtig es ist, eigentlich mit sich selbst und dem eigenen Mindset anzufangen und dann Kunden auch zu dem Prozess dazu einzuladen, ne? Weil sonst hat man das Gefühl, das ist ein bisschen awkward. Man hat nur so eine Bubble, wo einer mitmachen darf, anders. Und das Interne funktioniert dann auch wieder nach den alten Prinzipien.
Ja, vor allem kannst du es nicht so richtig authentisch eigentlich machen. Also wir haben mit unseren Kunden angefangen, so zu arbeiten und hatten da das Gefühl, wir sind noch gar nicht so richtig die besten ExpertInnen dafür. Und würde sagen, aber wir haben trotzdem erst nach einem Jahr oder so angefangen, weil wir erst mal gesagt haben, okay, wir müssen die Arbeitsweisen erstmal für uns selbst gut können und haben uns intern auch weitergebildet und so weiter.
Aber weißt du, ich bin großer Fan des Ansatzes, wir werfen erstmal den Hut über den Zaun und dann gucken wir, wie wir über den Zaun kommen. Also ich finde, das setzt einen ja ganz positiv unter Druck, die Dinge auch vorantreiben zu müssen, die man sich da vollmundig vorgenommen hat. Insofern finde ich das gar nicht so schlecht, erstmal ins kalte Wasser zu springen, auszuprobieren und zu merken, shit, wir müssen intern eigentlich vor allem an unseren eigenen Prozessen und Strukturen arbeiten.
Ja, das glaube ich auch. Also es ist ja immer ganz wichtig, Schritt für Schritt einfach auch in die Veränderung zu gehen und dann mal auszuprobieren, zu gucken, wie ist das denn? Also wir haben zum Beispiel auch dann einfach angefangen bei Sachen mit Kunden, wo wir so einzelne Sachen einfach mal gemacht haben. Also es gibt zum Beispiel so ein ganz einfaches Format, das ist der Check-in in einem Termin, wo man erstmal zu Beginn auf eine bisschen andere Art und Weise gemeinsam in den Termin startet. Und das kann manchmal schon so viel bewirken.
Erzähl mal, wie macht ihr das? Wie ist so ein Check-in bei euch?
Der fängt mit so einer bisschen weirden Frage an. Wie bist du heute hier und was hat deine Aufmerksamkeit? Das ist der langweiligste Check-in. Und es geht aber eben darum, erstmal gemeinsam auch wirklich im Meeting anzukommen und auch mal ganz kurz in sich selber reinzuspüren, was bringe ich denn eigentlich gerade mit? Und das haben wir teilweise als Mini-Intervention auch mal mit Kundinnen oder so gemacht, wo das total hilft, wenn du merkst, kennst du bestimmt auch, Kim, man kommt in so einen Termin rein und irgendwie ist da so eine starke Anspannung.
Kenne ich überhaupt
manchmal
nicht.
Und manchmal kommt dann raus, es hat eigentlich gar nicht so viel mit einem selbst oder mit dem Projekt gerade zu tun. Oder auch wenn es mit dem Projekt was zu tun hat, gibt es da schon mal so ein Ventil, wo irgendwie einfach was gesagt werden kann, was man danach dann ganz gut verarbeiten kann.
Ja, total spannend.
Und die Idee steckt natürlich einfach dahinter, dass wir als ganze Menschen auch auf der Arbeit sind und das nicht so ganz abspalten können, wenn wir vielleicht auch einfach mal schlechte Laune haben.
Naja, und gegenseitig Verständnis dafür irgendwie dann auch zu haben oder zu verstehen, warum dies, das und jenes ist, ne?
Genau.
Du hast eben gesagt, ihr habt euch dann an so eine Berliner Beratungsagentur, The Dive, gewendet, die euch auch bei diesem Transformationsprozess begleitet hat. Kunden pitchen ja ganz gerne mal. Habt ihr das Thema gepitcht? War das eine Empfehlung? Habt ihr euch durchrecherchiert, bis ihr da gelandet seid?
Also wir haben keinen Pitch gemacht. Wir waren so ein bisschen, also auch Philipp war etwas intensiver in der Berliner New Work Bubble unterwegs und The Dive hat einfach ja schon super viel Erfahrung, eher mit großen Konzernen. Also oft ist es ja so, dass große Konzerne, also zum Beispiel, die haben viel für die Deutsche Bahn gemacht, viel für die Telekom, sich sehr intensiv mit ihren Arbeitsweisen auseinandersetzen und auch mehr Geld dafür investieren können. Und wir hatten dann einfach das Gefühl, was für uns bei The Dive super gut gepasst hat, war, dass die einen teambasierten Ansatz haben. Die Idee ist eben, dass ein Team als Einheit im Prinzip einen gemeinsamen Purpose entwickelt und eben die Rollen dazu entwickelt, die es braucht, um diesen Purpose zu erfüllen. Und dadurch, dass wir immer stark teambasiert gearbeitet haben, hat es für uns super gut gepasst. Und dann waren wir einmal bei einer Masterclass und das hat uns so überzeugt, dass wir dann gesagt haben, okay, das machen wir. Und haben dann mit unserem Führungsteam angefangen, was es damals auch schon gab, und haben dann uns selbst befähigt, die anderen Teams mit den Methoden vertraut zu machen.
Und wenn du sagst, so Ausgangspunkt, Dreh- und Angelpunkt ist der Purpose, was ist euer Purpose? Mhm.
Den haben wir gerade, wir sind noch nicht so ganz, also bin nicht perfekt zufrieden. Es geht immer darum, ja, neue Prototypen zu schaffen. Der geht aktuell: organisierte Kreativität aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel für zukunftsfähige Marken.
Okay, aber gut, du hast es sofort gesagt, es ist auf jeden Fall immer gut, weil es gibt ja ganz viele Leute, die haben ganz viele Werte und wenn man sie fragt, wissen sie gerade nicht,
genau,
alle aufzuzählen oder so.
Ja, also genau, der ist doch auch so ein bisschen claimig geworden, aber das können wir aber innen auch nicht anders. Ja.
Ach, schön. Und dann habt ihr eure Organisation schon direkt involviert, informiert? Wart ihr da sehr transparent oder habt ihr gesagt, wir starten mal mit dem Führungskreis, gucken, wie es läuft, ob es eine Vollkatastrophe ist oder sich eigentlich gut angehen lässt und dann rollt ihr aus?
Super Frage, Kim.
Kannst du offen sprechen? Wir sind auch Sendung.
Genau. Also ich glaube, das Thema Kommunikation wird oft ein bisschen vergessen in der Transformation. Ist ein super wichtiger Aspekt und ich glaube, wir hätten es auch noch besser machen können. Ich merke so, dass in meiner Führungsrolle jetzt als Geschäftsführerin, ich beschäftige mich super viel mit dem Thema Kommunikation, weil ich glaube, oft kommen Entscheidungen deshalb nicht gut an, weil sie nicht gut kommuniziert wurden. Und ich glaube, wenn es jetzt gerade direkt darum geht, was wir vielleicht noch besser hätten machen können, ist, dass wir das Warum hätten in der Organisation noch besser erklären können. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Warum machen wir das? Weil natürlich bedeutet das erstmal für die Mitarbeitenden auch etwas mehr Arbeit. Ne? Man hat dann lange Termine, Workshops, wo man neue Methoden lernt. Und das Daily Business muss ja dort trotzdem passieren. Und das war für uns schon auch ein Kraftakt, wo es für manche auch, also es ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Manche in der Organisation sagen direkt so, wow, wie toll, das ist ja genau das, was mich schon immer total gezogen hat und sind total dabei. Und andere sagen so, hey, ich will eigentlich einfach nur meinen Job machen. Warum muss ich mich denn jetzt hier mit irgendwelchen Rollen und Purpose und so weiter auseinandersetzen? Und von daher, also wir haben schon versucht, das auch zu kommunizieren. Ich glaube, wir hätten es noch mehr, vor allem das Warum, noch mehr kommunizieren müssen. Und was wir dann eben gemacht haben, wir haben es versucht, relativ schnell, und ich glaube, das war auch, was wir gut gemacht haben, in die Organisation zu bringen. Das heißt, wir haben es dann so gemacht, dass Tobias, ein Senior Consultant bei uns, Björn, einer der damaligen Geschäftsführer, und ich, wir haben dann auch selbst eine Ausbildung gemacht, so dass wir die Methoden selbst auch in der Organisation lehren konnten. Und einmal, weil wir uns das gar nicht hätten leisten können, alles von extern begleiten zu lassen, aber auch, weil es uns wichtig war, uns selbst zu befähigen in dem Sinne und uns auch selbst helfen zu können. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ich glaube, was ich im Nachgang auch anders gemacht hätte, wir haben sehr schnell alle Teams im Prinzip mit den Methoden vertraut gemacht. Und ich glaube, es ist oft ganz gut, erstmal mit einem Piloten zu starten.
Ja, klar, weil man dann natürlich auch erstmal die ersten Erfahrungen sammeln kann, wieder feinjustieren. Und nicht jedes Prinzip, was man lernt, vermittelt bekommt, ist ja, wie soll ich sagen, 1:1 schablonenartig auf jede andere Organisation anzuwenden, ne? Sondern du wirst es ja immer ein Stück weit individualisieren oder an gewissen Punkten gucken, wo fehlt noch was oder so. Ne?
Genau, oder es kommt vielleicht auch der Moment, wenn dann einfach nur das Team startet, was total Bock drauf hat, dass die anderen dann auch sagen, hey, das ist ja voll cool, was die machen, da wären wir eigentlich auch gern dabei, können wir das nicht auch machen? Mhm. Und den Moment haben wir so ein bisschen verpasst, weil wir halt alle angefangen haben. Und dann, wie du sagst, wir konnten auch nicht so viele Learnings dann sammeln. Was war denn da? Was müssten wir nochmal anpassen und so?
Und ihr seid dann mit eurem Führungskreis gestartet, mit der Hilfe von The Dive. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja auch gerade gesagt, ne, wir hatten ja jetzt auch nicht unendlich viel Geld, was es zu investieren galt in diese externe Beratung. Also hattet ihr dann so eine Art zweiwöchiges Bootcamp, wo ihr euch das drauf geschafft habt oder?
Nee, wir haben alles, wie gesagt, ja in der Pandemie remote gemacht. Das heißt, das waren, glaube ich, versuche mich das jetzt auch schon wieder eine Weile her. Wir hatten einfach verschiedene Workshop-Tage, wo wir dann remote ein bis zwei Tage im Abstand von jeweils so 6 bis 8 Wochen, weil die Idee ist immer, dass du bestimmte Methoden lernst und dann Zeit hast, die direkt schon anzuwenden operativ und dann den nächsten Schritt gehst. Und das heißt, dieser Prozess, einmal den Loop zu lernen, der dauert schon einfach ein paar Monate. Weil es dann immer darum geht, zu sagen, okay, wir probieren jetzt schon mal, wir üben schon mal das, was wir gelernt haben und schauen mal, was wir damit für Erfahrungen sammeln. Mhm. Und so haben wir das dann im Prinzip den gesamten Rollout dann auch mit den Teams gemacht.
Du hast eben das Wort Loop erwähnt. Die Ausbildung, von der du eben auch schon kurz erzählt hast, die ihr drei gemacht habt, nennt sich ja auch Loop Fellow und wird, glaube ich, auch von The Dive selber angeboten.
Genau.
Das heißt, Loop bedeutet, das ist sozusagen der organisatorische Kreislauf oder was steckt dahinter?
Ja, im Loop-Approach ist eben diese kontinuierliche Schleife enthalten, dass Transformation immer Schritt für Schritt geht, dass die Idee davon nicht ist, wir ziehen uns lange, am besten noch eine Einzelperson in ein Kämmerlein zurück und überlegen, was könnte die beste irgendwie Neuerung sein, die uns auf alle Zeiten retten wird, sondern dass es immer wieder Schritt für Schritt darum geht, die Organisation ein Stückchen besser zu machen.
Und sag mal, mit Blick auf, jetzt kommen wir mal ins Eingemachte, mit Blick auf eure Organisation, den Background mit dem Loop-Approach, wir sprachen über rollenbasiertes, teambasiertes Arbeiten, alles geht vom Purpose aus, also ihr habt viele Methoden, Formate entwickelt und so. Was sind so die Grundfesten, die Eckpfeiler eures neuen organisatorischen Prinzips? Also wie kann man sich das vorstellen als jemand, der nicht Teil von Fear for Texas ist? Wie arbeitet ihr? Was macht eure Arbeit aus? Wie regelt ihr das Zusammenarbeiten?
Wie regeln wir das Zusammenarbeiten? Das ist gut.
Das ist jetzt so die allumfassende, gemeine Masterfrage, ne? Also wir können das gerne abschichten. Du musst das nicht in 2 Sätzen beantworten.
Also wir sind in Kreisen organisiert. Kreise sind im Prinzip Teams. Also wir sind in Teams organisiert und diese Teams haben alle eben einen Purpose, einen bestimmten Zweck, warum sie da sind. Und sie haben bestimmte Rollen, die diesem Purpose dienen. Und natürlich werden diese Rollen von Menschen ausgefüllt. Und was ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, dass es ein hohes Maß an Transparenz gibt. Das heißt, diese Rollen sind alle aufgeschrieben, die haben einen konkreten Namen, die haben bestimmte Verantwortlichkeiten und die können auch autonom arbeiten. Das heißt, wenn es so um das Thema Führung geht, ist unser Verständnis davon, dass jeder dieser Rollen auf eine Art und Weise eine Führungsrolle ist, weil die einen bestimmten Verantwortungsbereich hat, in dem sie auch eigenständig und verantwortungsvoll ihren Verantwortlichkeiten nachkommt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Arbeitens. Und dann würde ich sagen, ist es das Thema Transparenz. Und was ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, dass wir eben verschiedene Räume unterteilen. Ich habe es ja schon gesagt, und es geht einmal so darum, im operativen Raum, dafür gibt es ein bestimmtes Format, auch das Sync-Meeting, können alle Themen eingebracht werden, die in unserem Job wichtig sind. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, eine Kampagne zu erstellen oder ein Branding zu entwickeln oder alle möglichen anderen Dinge, die wir als Kreativagentur tun, dann wird es in Projekten zusammengefasst und so. Ich glaube, da unterscheidet es sich gar nicht so stark mit der klassischen Agenturarbeit. Aber es gibt eben auch noch diesen Governance-Raum, in dem die Organisation oder eben alle Rollen sich einbringen können und die Organisation selbst verändern können und auch die Regeln, mit denen wir arbeiten oder den Purpose verändern oder die Rollen verändert werden können. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt der Selbstorganisation, davon auszugehen, dass die Strukturen, die da sind, dass es zwar super wichtig ist, Strukturen zu haben und die müssen auch transparent sein, aber dass die Strukturen auch verändert werden können und eben je nachdem, was die Organisation braucht oder was die Menschen brauchen. Mhm. Das ist ein ganz wichtig, sind, glaube ich, ganz wichtige Aspekte.
Und ihr seid ja, also wenn ich es richtig erinnere, seid ihr um und bei 40 Leute?
Genau. Ja.
Das heißt, sind dann alle 40 Mitarbeitenden in diesem Governance-Raum und haben alle dieselbe Stimme?
Es gibt in jedem Team praktisch einen Governance-Raum. Also es gibt einmal den Agenturkreis, wo alle Leads vertreten sind und auch andere Rollen in der Organisation, die agenturübergreifend arbeiten. Also da gibt es bei uns zum Beispiel so Rollen wie eine Diversity-Verantwortliche oder wir arbeiten gerade an unserer B-Corp-Zertifizierung. Da gibt es den B-Corp-Master oder den Nachhaltigkeitsbeauftragten. So, das sind so Rollen, die für die gesamte Agentur eine Relevanz haben. Und es gibt in jedem Kreis, also zum Beispiel auch in diesem Agenturkreis oder in den anderen Kreisen /Teams, gibt es jeweils ein Governance-Meeting. Das heißt, es wird immer in dem konkreten Team an den Rollen und Regeln gearbeitet und im Agenturkreis eben an den agenturübergreifenden Regeln.
Okay. Und habt ihr in den Kreisen, in denen ihr organisiert seid, also ist das nach Gewerken, Crafts, Services oder nach Kunden aufgeteilt? Mhm.
Auch eine tolle Frage. das habe ich nicht eben vergessen zu sagen, Kim. Unsere Idee ist eben immer, dass es verschiedene Rollen braucht, um einen Purpose zu erfüllen. Das heißt, die Teams sind alle interdisziplinär aufgestellt. Es gibt eben nicht so wie im klassischen Silo- oder Department-Verständnis die Texter, die BeraterInnen, die StrategInnen, sondern wir haben interdisziplinäre Teams, die eben, ja, weil die Idee davon ist, einen gemeinsamen Purpose, den erreicht man nicht, wenn einfach alle das Gleiche tun. Das heißt, jede Rolle ist auch nur einzeln vergeben, im Prinzip, außer es gibt irgendwelche ganz wichtigen, organisatorischen Vorgaben, die dagegen sprechen. Und das heißt, so ein klassisches Kreativteam bei uns hat verschiedene Rollen wie Social Media Manager, Client Manager, Account Manager, Creative Director, Art Director. Das heißt, die sind anders, als es in klassischen Agenturen, glaube ich, häufig noch ist, nicht in Department-Logik organisiert, sondern eben interdisziplinär organisiert. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt des rollenbasierten Arbeitens.
Und das heißt, die arbeiten dann auf mehreren Etats in dieser interdisziplinären Aufstellung. Klar werden die sich auch in Ressourcenschieflage mal gegenseitig aushelfen und so, aber im Prinzip haben sie dann diese Teamheimat, die per se interdisziplinär ist und kein Gewerkesilo.
Genau. Also es ist so, dass wir auch, weil ja die Idee davon ist auch, dass diese Kreise möglichst autonom arbeiten können, weil wir glauben eben, die müssen sich bewegen können, die müssen eigenständige Entscheidungen treffen können, die dürfen nicht jetzt ständig irgendjemand anders fragen müssen, so hey, können wir jetzt das machen oder so. Deswegen ist immer die Idee, die haben dann auch so ihre KundInnen, ihre Etats, wie du es gerade gesagt hast, Kim, um die sie sich eigenständig autonom kümmern. Und wenn sie eben Support brauchen oder ihnen irgendwas fehlt, dann bringen sie das im Agenturkreis ein. Oder wenn sie sagen, hey, wir müssen irgendwie eine Rolle neu besetzen, wir müssen jemanden einstellen, dann kommt es auch aus den Teams, weil sie sagen, wir brauchen da unbedingt noch eine Rolle auf unserem Projekt. Ansonsten können wir unseren Purpose gar nicht erfüllen oder den Kundenzweck nicht richtig erfüllen.
Du hast ja vorhin auch gesagt, es gibt Mitarbeitende, für die war das eine tolle Nachricht. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, auch Nina und Co., wisst ihr was, lasst mich doch einfach meinen Job machen. Ich bin ganz glücklich, wenn ich einfach richtig coole Headlines, Texte, Longcopy, was auch immer schreiben kann. Mhm. Lasst mich einfach. Wie seid ihr damit umgegangen? Und was würdest du sagen, wie ist es heute? Also sind heute alle an Bord oder gibt es immer noch die sagen, ja, wir haben jetzt diesen komischen Governance-Raum, aber ganz ehrlich.
Ja, guter Punkt. Also ich glaube, also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, dass uns auch ein paar Menschen verlassen haben, weil die gesagt haben, so, das ist einfach, so wie ihr jetzt arbeitet, das ist nichts mehr für mich. Ich will wirklich klassisches Agenturleben.
Ist ja legitim, also
ist auch
von
legitim,
euch, also von den Leuten, ne? Und das ist also wenigstens eine klare Kante und eine Aussicht, was passiert ist.
Genau, gut. Also ich finde ja immer, man soll nicht zusammenbleiben, wenn's irgendwie nicht mehr glücklich macht. Es ist so, dass es schon auch immer wieder Kraft kostet, diese Räume wirklich zu halten. Also weil ich sehe für mich in meiner Führungsrolle, ist eine ganz wichtige Aufgabe, diese Räume zur Verfügung zu stellen und wirklich dafür zu sorgen, dass die genutzt werden. Und wir haben zum Beispiel in diesem Jahr auch gemeinsam unsere Agenturziele erarbeitet, wirklich mit allen 40 TexanerInnen. Und da merke ich dann schon immer so, jetzt gerade zum Beispiel sind wir in einer Phase, wo wir operativ sehr, sehr stark ausgelastet sind. Dass es mir dann auch, also dass es schon ein Prozess ist, dann auch wirklich zu sagen, so nee, wir nehmen uns jetzt wieder mal einen Tag Zeit und machen eine Retro und gucken auf unsere Agenturziele und planen mal was jetzt in den nächsten Monaten. Also ich glaube, diese Selbstorganisation, die bedeutet auch, dass die ist auch ein Kraftakt immer wieder. Die ist nicht einfach so, dass es heißt so, ja cool, und dann sind alle total begeistert die ganze Zeit dabei, sondern es gehört auch immer wieder dazu, dran zu bleiben und zu sagen, nee, wir bleiben jetzt dabei, unser Governance-Meeting findet statt. Deswegen gibt es bei uns zum Beispiel auch eine Regel, Meetings finden statt, auch wenn man vielleicht vorher denkt, wir haben gar nichts zu besprechen. Da ist es so, dass wir im Agenturkreis da mittlerweile super strikt sind. Und wie gesagt, unser Governance-Meeting ist, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren nie ausgefallen. Mhm. Aber ich fürchte fast, dass es in manchen Kundenteams, wenn die super ausgelastet sind, die dann auch mal sagen, morgen ist Kampagnen-Schulterblick, das Governance-Meeting fällt heute aus. Mhm. Das mag ich eigentlich nicht so gerne.
Genau. Ja, aber es ist wahrscheinlich menschlich. Und gerade wie du gesagt hast, wenn die Kapazitätenlage jetzt startet ja auch das vierte Quartal. Das ist ja bekanntlich immer ein intensives. Da wird das sicher das ein oder andere Mal passieren. Also an der Stelle finde ich deine Ehrlichkeit auch ganz toll. Und auch die Ehrlichkeit zu sagen, es ist ein Kraftakt. Weil wenn du das so erzählst, ich bewundere das auch zutiefst, das auszuhalten. Ne? Weil das ist ja, am Ende ist man auch manchmal so ein bisschen Zirkusdompteur und sagt, komm, das ist doch super, wir haben uns das alles vorgenommen, du musst die Leute immer wieder neu motivieren und andersrum ja auch diesen übergreifenden Blick behalten und sagen, ha, an der Stelle müssen wir nochmal ran, lasst uns nochmal zusammensetzen und nicht einfach dann in so einen alten Modus zu verfallen, der dann doch wieder sagt, ach komm, dann halte ich es wenigstens einigermaßen kontrolliert. Wir sitzen hier eh viel zu vielen Meetings, die ihr gerade gar nicht wollt, dann machen wir es halt wieder auf die alte Tour.
Ja,
das glaube ich, ist schwer.
Ja, da hast du recht. Und ich glaube, genau, und dann ist auch die Frage, was ist wirklich unsere Aufgabe als Führungskräfte? Weil eigentlich glaube ich nicht, dass es meine Aufgabe ist, die anderen zu motivieren, sondern im Prinzip müssen sie selbst für sich Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen. Aber ich glaube, meine Aufgabe ist es, wie du sagst, eben diesen Raum zu halten und die Kraft zu haben, diese Angebote immer wieder zu machen. Am Ende müssen die Leute auch selbst sich einbringen.
Wie haben die das geklärt in den jeweiligen Kreisen, wie sie zu Entscheidungen kommen?
Da gibt es einen sehr festgelegten Prozess. Das heißt, es mussten die gar nicht klären. Es gibt da so einen Prozess für das Governance Meeting. Das nennt sich Integrated Decision Making. Mhm. Das ist magisch, Kim, wirklich. Wow. Weil es auf eine Art und Weise, wie soll ich sagen, also im Prinzip geht der Governance Prozess immer von einer Spannung einer Person aus, die eben ein Gefühl hat, dass irgendwas anders oder besser sein könnte. Und die Person bringt einen Vorschlag, man muss immer einen Vorschlag irgendwie dabei haben. Der muss aber nicht perfekt sein, der muss auch nicht super toll sein. Aber was dabei die Idee ist, das funktioniert nach dem Consent-Prinzip. Das heißt, es geht erstmal darum zu sagen, zu prüfen, also erstmal den Vorschlag zu verstehen. Es gibt da eine Möglichkeit, also es wird erstmal ein Vorschlag eingebracht, der wird formuliert. Dann wird, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, so, hey Kim, wäre es nicht toll, du würdest den Podcast What's Next Agencies umbenennen in einen anderen Namen. So. Und ich hätte einen konkreten Vorschlag, den ich dabei hätte, so, weil ich glauben würde, der wäre richtig gut so. Und dann, wenn wir jetzt eine größere Gruppe wären, ne, wir würden irgendwie hätten ein Redaktionsmeeting, dann gäbe es erstmal die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, erst nochmal besser zu verstehen, so, warum schlägt Nina das jetzt vor, warum denkt sie, dass das irgendwie viel besser ist? Dann gibt's eine Resonanzrunde. Da sagt jeder in der Gruppe, was halte ich jetzt von dem Vorschlag? Und habe ich vielleicht Verbesserungsvorschläge? Was könnte irgendwie Anregungen dazu? Was ist meine Resonanz? Und dann kann die Person, die den Vorschlag eingebracht hat, also ich hätte jetzt in dem Fall, dann kann ich prüfen, okay, war da irgendwie was dabei, was ich interessant finde, dass ich den Vorschlag nochmal anpassen würde? Ich muss es aber nicht machen, was auch ganz wichtig ist, finde ich. Und dann folgt als nächster Schritt die Einwandrunde, wo es dann darum geht, dass Einwände eingebracht werden können. Und da ist es aber auch ganz wichtig, es geht nicht darum zu sagen, ich finde den Vorschlag nicht gut oder irgendwie könnte man es doch auch nochmal irgendwie viel besser machen, wenn wir nochmal 5 Meetings machen würden und nochmal darüber sprechen würden. Sondern die Einwandrunde, da geht es wirklich darum zu prüfen, ob dieser Vorschlag, den ich gemacht habe, der Organisation Schaden zufügen würde. Und wenn, und da gibt es bestimmte Prüffragen, die dann gestellt werden können, wenn ich da keinen validen Einwand habe, dann wird der Vorschlag so umgesetzt. Mhm. Das heißt, die Idee davon ist immer, es geht nicht darum, Vorschläge zu machen, die alle gut finden, die irgendwie gegen die nichts spricht, sondern wirklich nur zu prüfen, sehen wir ein Risiko für unsere Organisation, dass das, wenn wir das so machen, dass das dann echt einen Schaden passiert, den wir nicht mehr rückgängig machen könnten. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Name für den Podcast eben nicht so gut wäre und dann würdest du dein ganzes Image verlieren und so weiter, ne, dann wäre klar, okay, das machst du halt nicht. Aber genau. Und ich glaube, da steckt.
Ich hoffe, eben, so schlimm wäre das nicht.
Nein, das glaube ich eben auch nicht. Und da steckt eben so die Idee dahinter, der Veränderung ja Schritt für Schritt Veränderungen zu ermöglichen. Und auf Impulse eben von jedem Einzelnen, da ist dann die Position oder die Hierarchieebene auch ganz egal im Team.
Und das ist ja, so wie du den Entscheidungsprozess, das kann ich mir auch, finde ich, nachvollziehbar gut vorstellen. Ich glaube auch, dass da eben viele Dinge gehört werden, die sonst in der Organisation nicht gehört werden, weil man denkt, ja gut, mag sein, ich habe eine Idee, aber die wird sowieso im Keim erstickt oder interessiert keinen oder ach, vielleicht genau. Ist auch eine Idee. Das heißt, es hat ja den großen Vorteil, man hört viel mehr von Menschen, die viel mehr in den Themen drin sind und wahrscheinlich relativ viele gute Ideen haben, was man verbessern kann, um effizienter zum Beispiel zu arbeiten, um zu wirksameren Produkten, Ergebnissen zu kommen. Und wenn wir jetzt nochmal den operativen Raum angucken, da ist es ja dann auch manchmal so die Frage, wer entscheidet jetzt, ob das die beste Route ist, die wir jetzt vorstellen. Und also ich habe auch aus eigener Erfahrung eben manchmal so diese Erfahrung gemacht, dass dann viele in einem Raum sitzen, auch gesagt haben, ja, wir nehmen uns dem Thema an. Und nachher war dann irgendwie allen Beteiligten doch irgendwie unklar, wer jetzt den Hut auf hat oder wer jetzt sagt, jetzt machen wir es so und die Verantwortung übernimmt. Da seid ihr logischerweise viel weiter. Wie macht ihr das im operativen Bereich?
Also die Situation passiert bei uns leider auch manchmal noch, Kim. Aber,
okay, dann genau. Bin ich echt beruhigt. Jetzt kann ich wieder schlafen. Genau.
Aber idealerweise und in den meisten Fällen ist es auch so, dass eben in den Rollen ja Projektverantwortlichkeiten festgelegt sind. Das heißt, da wird ja dann auch ganz klar gemacht, für welchen Bereich trage ich denn jetzt die Verantwortung? Und die ist auch allen transparent gemacht. Und dann kann diese Rolle auch autonom entscheiden oder soll sogar autonom entscheiden. Natürlich kann die sich Rat einholen von anderen und so weiter, aber die soll autonom in ihrer Verantwortung agieren, um eben diesen Purpose zu erfüllen. Und idealerweise wird eben in einem Projektteam oder eben auch in einem Kundenteam, ne, was sich um verschiedene Etats kümmert, sind diese Rollen so klar, die sind dann bei uns in einem Trello-Board aufgeschrieben, dass dann klar ist, okay, wer entscheidet das denn jetzt? Und wer trägt dann auch diese Entscheidung weiter? Wir merken manchmal, wenn dann die Konstellation wieder wechselt und es geht so ganz, muss operativ schnell gehen, merken wir aber auch immer wieder im Projektverlauf, wenn es nicht stattgefunden hat, die Rollen zu klären, dass wir genau an diesen Punkt kommen und dann so total viel Unklarheit wieder ist. Und es lohnt sich einfach wirklich immer, sich die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wer ist denn hier eigentlich gerade in welcher Rolle unterwegs in dem Projekt.
Das glaube ich. Und wenn die in dem operativen Raum gibt es das Sync-Meeting. Das ist, kann ich mir das vorstellen, wie so eine Art Stand-up, Team-Show-Fix, wo ich Projektstatus, die einzelnen Themen, Abstimmungsbedarf operativer Art kläre?
Ja, also es ist so, dass du, es gibt einen relativ klassischen Ablauf, wobei es natürlich immer so ist, dass auch diese Strukturen angepasst werden können im Governance-Meeting, wenn das Team den Eindruck hat, sie brauchen da was anderes. Aber das ist wirklich wie so ein klassisches, ja, auch agiles Meeting abläuft. Das heißt, es gibt ein kurzes Check-in, dann werden so Admin-Belange besprochen, muss irgendjemand früher gehen, muss heute jemand die Kinder holen, was weiß ich, muss zwischendurch nochmal mit dem Kunden telefonieren. Es gibt eine Checkliste, die durchgegangen werden kann. Manche Teams haben dann zum Beispiel sowas, sind schon alle Stunden gebucht und dann wird... Ganz beliebte Frage, genau. Dann wird kurz durch die Projekte gegangen, aber da ist wichtig, dass nur die relevanten Updates geteilt werden. Das heißt, es geht nicht darum, möglichst lange und wichtig zu erzählen, was in dem eigenen wichtigen Projekt passiert ist, sondern es geht wirklich darum, nur relevante Updates zu teilen. Und dann kommt man im Prinzip zum Herzstück des Meetings. Da geht es darum, um Spannung zu bearbeiten. Eben alle Themen, die irgendwie zu klären sind, können da eingebracht werden. Und die werden auch in einer bestimmten Form eingebracht. Das heißt, es gibt sowas wie Info teilen, Info anfordern, To-Do anfordern, Projekt anfordern. Und das war es auch schon. Diese vier Möglichkeiten gibt's. Und dann werden diese Spannungen bearbeitet, eben angeleitet durch einen Moderatorin, Facilitator und eben festgehalten durch die Transparenzmeisterin-Rolle, die alles dann festhält.
Okay. Und ist das einmal wöchentlich?
Das entscheiden die Teams auch ein bisschen, wie es für sie richtig ist. Also bei uns im Agenturkreis zum Beispiel haben wir das einmal in der Woche und dauert bei uns auch 1,5 Stunden, weil das für uns einfach, wir das so brauchen. Aber die Teams entscheiden im Prinzip, wie sie das machen. Also, und wir geben vor, dass es auf jeden Fall ein Sync- und ein Governance-Meeting geben muss in den Teams. Und den Rhythmus und Zeitpunkt legen die Teams selbst fest. Aber meines Wissens nach machen die das alle einmal in der Woche, weil es schon sinnvoll ist. Mhm. Genau.
Und dieses übergreifende, dieser übergreifende Agenturkreis, der sozusagen VertreterInnen der Rollen hat, die auch übergreifend Verantwortung haben oder übergreifend relevante Rollen haben, wie oft kommt der zusammen?
Auch, wie gesagt, einmal in der Woche.
Alles klar.
Okay. Ja, einmal in der Woche und dann haben wir unser Governance-Meeting, wo wir an den Strukturen und Regeln und Rollen arbeiten, alle 3 Wochen.
Okay. Also langsam entsteht da ein Bild von dem, was ihr tut. Das finde ich gut. Du hast auch erwähnt, Retros sind relevanter Bestandteil, also nicht nur in den Governance-Meetings, sondern auch einzelne Projekt-Retros?
Ja, also in dem Sinne ist eigentlich auch ein Governance-Meeting auf eine Art und Weise immer ein Mini-Retro, weil du ja Themen einbringen kannst, die du verändern möchtest. Und dadurch hat es auch immer wieder was Retrospektives. Aber und was so in die Zukunft schauen, das gleichzeitig. Aber wir haben eben auch Projektretros oder zum Beispiel Philipp, Björn und ich haben jetzt in unserer Geschäftsführerinnenkonzert oder ich jetzt als neue Geschäftsführerin und sie in den Inhaberrollen haben wir zum Beispiel auch für uns eine Retro verabredet, zu welchen Zeiträumen wir zusammenkommen, um ja unsere Arbeitsweisen zu reflektieren oder unsere Zusammenarbeit zu reflektieren. Und mit unseren Kunden machen wir natürlich super viele Projektretros.
Okay, ja, finde ich spannend. Also was man ja häufig kennt, ist dieses, wir machen im Team nochmal eine Projektretro, aber auch ganz gezielt mit dem Kunden gemeinsam eine Retro zu machen.
Das machen wir ganz oft wirklich. Also das ist was auch so hilfreich ist mit den KundInnen. Also das ist auch was eigentlich alle KundInnen total gerne annehmen. Mhm. Weil das gibt ja dann nochmal die Möglichkeit, also wir wünschen uns sowieso immer, dass unsere KundInnen ihr Feedback gerne direkt einbringen, jederzeit, wann es erforderlich ist. Aber es ist schon nochmal gut, sich auch so gemeinsam einen Raum zu geben, nochmal zu gucken, was ist jetzt irgendwie, was ist super gelaufen, was könnte noch besser werden. Und also kann ich auch nur empfehlen.
Wie macht ihr so eine Retro mit euren Kunden? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir machen die super gerne persönlich in unserem neuen Workshop-Raum. Es geht aber auch remote, einfach mit Mural und relativ einfachen Mitteln. Da gibt es so ganz einfache Tools eigentlich, dass zum Beispiel es gibt so ein Sailboat-Exercise, da guckt man wirklich einfach, was war irgendwie total positiv, was hat uns gezogen, was hat uns nach vorne gebracht und dann, was hat uns eher gehindert, was hat uns aufgehalten, was könnte noch besser werden. Wir gucken immer so, je nachdem, was es für ein Projekt war, wie umfangreich die Retro ist, geht es zum Beispiel auch schon darum, vielleicht schon mal in die Zukunft auch wieder zu schauen, was stehen noch für Themen an. Und je nach, wie soll ich sagen, ja auch Häufigkeit gucken wir eben, dass die gerne auch mal zumindest einmal im Jahr gemeinsam wirklich physisch stattfindet. Das ist einfach immer ganz schön, weil wir jetzt auch gemerkt haben, das, sage ich mal, von den Arbeitsweisen mit unseren Kundinnen läuft alles remote super, aber es ist trotzdem manchmal total schön, die auch nochmal wieder live zu sehen. Und da ist so eine Retro natürlich ein schöner Anlass, aber das läuft auch, man kann es auch total gut, wenn man sagt, okay, wir machen eine Retro mit einem Kunden zum Beispiel alle 2 bis 3 Monate, einfach um so die Projekthygiene zu machen, kann man das super gut einfach digital machen.
Mhm. Waren die Kunden verschreckt, als ihr sie über eure neuen organisatorischen Pläne und Strukturen, Abläufe, Formate informiert habt?
Ja, es gibt so bestimmte Sachen, die auch, also ich finde so manche Sachen, also es gibt Dinge, die Kundinnen super gerne annehmen, wie die Retro nehmen die total gerne an, das Sync-Meeting. Wir haben wirklich manche Kundinnen, mit denen wir auch im Sync-Format zusammenarbeiten, wo wir dann eben also auch Rollen beim Kunden festlegen, dann gemeinsam mit dem Kunden da durch die Projekte gehen und so. Das ist total hilfreich, weil es ja schon auch öfter mal die Situation gibt, also habe ich zumindest schon erlebt, man hat so schön ein Projekt gemacht mit einem Kunden und auf einmal kommt hinzu, dass man merkt, Mist, warte mal, die Freigabe, die kriegen wir gar nicht von dem Kunden, mit dem wir die ganze Zeit in Kontakt waren. Und da ist es total gut, einfach auch, wenn man Rollen geklärt hat, auch auf Kundenseite, um zu wissen, wer entscheidet eigentlich was und wer hat welche Verantwortlichkeit. Also das ist, wie gesagt, Sync-Meeting und Retro nehmen die super an. Governance-Meeting haben wir ehrlich gesagt noch nicht probiert. Und ja, also im Prinzip nehmen die das gerne an. Und letztens hatten wir ein ganz tolles Erlebnis. Und zwar waren wir bei einem Termin, den ein ganz wunderbarer Kunde von uns selbst moderiert hat. Und wir waren war noch eine andere Agentur beteiligt. Und dann hat die Kundin selbst das Meeting ganz ähnlich vorbereitet gehabt, wie wir das immer machen. Es gab einen Spannungsspeicher und so. Wirklich das alles so gemacht, wie, und da haben wir uns total gefreut, weil wir dann dachten, so wie cool, die hat einfach unsere Arbeitsweisen, fand sie hilfreich und hat sie übernommen für sich.
Spannungsspeicher heißt die Themen, die Spannung erzeugen.
Ja, die Themen, die eben noch zu besprechen sind. Also eine Spannung ist in dem Sinne alles, was unser Jetzt von einem anderen Jetzt in der Zukunft irgendwie unterscheidet. Also das kann eine Idee sein oder ja auch eine Wut oder Ärgernis oder irgendwas. Aber es kann auch sein einfach, hey, ich will eine Info teilen. Kim, ich wollte dir noch sagen, morgen früh gibt's bei uns einen super tollen Kaffee oder keine Ahnung.
Oder der Podcast-Titel ist scheiße oder so.
Oder ich wollte eine Info anfordern. Kim, wann entscheidet denn der Podcast? Ich freue mich schon total und will den unbedingt selber teilen. Genau so. Mhm. Ja, und die werden alle diese Ideen und Wünsche können eben im Spannungsspeicher gesammelt werden.
Werden die dann gesammelt, so wie diese Idee der Icebox? So, wir haben es jetzt mal gesagt, wir schieben es aber zur Seite, ist heute nicht unser Thema, oder werden sie dann bearbeitet?
Der Spannungsspeicher muss am Ende des Meetings leer sein. Okay. Also man kann natürlich was verabreden, aber es sollte auf jeden Fall ein erster nächster Schritt verabredet sein. Also zum Beispiel, dann findet eben nochmal ein Fokustermin statt, wo wir das nochmal besprechen oder. Okay. Der soll da nicht einfach nur geparkt sein.
Okay. Und sag mal noch eine Frage zu den Kreisen, die ihr habt. Gibt es Menschen, die in mehreren Kreisen sind? Oder
ja.
Ist immer ein Mensch, ein Kreis?
Nee, weil man kann ja mehrere Rollen haben. Und ich kann auch mehrere Rollen in verschiedenen Kreisen haben. Also ich habe zum Beispiel bei uns auch noch eine Rolle im Community-Kreis bei uns. Und genau, also ganz viele haben Rollen in verschiedenen Kreisen.
Das heißt, ihr habt am Ende so ein mega Trello-Board, wo alle Menschen mit ihren jeweiligen Rollen in den jeweiligen Kreisen nochmal dargestellt sind, weil ist das nicht irre, diese Infos alle nochmal beisammen zu halten, dass alle, wie soll ich sagen, gewahr sind, wer welche Rolle wann, wo, wie hat?
Ja, guter Punkt. kannst dich sehr schnell in die relevanten Punkte da reinfühlen. Themen, ja. Also aktuell haben wir die in Trello, wobei die Rollen ja in den Teams gelistet sind. So, das heißt, ich müsste dann erst, wenn ich jetzt noch eine Rolle in einem Team mir anschauen wollte, müsste ich in das Teamboard gehen. Und wir sind aber gerade dabei, da auf ein anderes Tool umzusteigen, weil man das etwas eleganter lösen kann. Weil du hast recht, das ist natürlich ein ganz schönes Geflecht und Ja,
weil ich immer denke, Wissensmanagement in Agenturen, ne? Also ich
total
glaube,
relevantes
es
Thema.
Wird immer wichtiger und irgendwie ist es gar nicht so einfach, einen guten Weg zu finden, ne? Weil am Ende ist alles nur irgendein Kanal und irgendein Board, aber wie macht man das möglichst barrierefrei, einfach und auch transparent?
Total.
Was die wesentlichen Infos sind, weil sonst steht ja jede Menge irgendwo, kein Mensch aktualisiert das mehr. Ich finde das unfassbar schwer.
Total, da hast du total recht. Also aktuell haben wir das in Trello erfasst, aber das ist nicht das ideale Tool dafür. Und wir sind gerade dabei, das aktiv eben umzustellen. Es gibt da zum Beispiel Holar Spirit, gucken wir uns gerade an.
Das Wie heißt das?
Holar Spirit.
Ah, okay.
Schau es dir mal an. Ich denke, darauf werden wir umsteigen. Da kann man die Rollen viel besser transparent machen. Und wie du sagst, es ist ein Riesenthema, wenn wir auch neue Mitarbeitende haben, onzuboarden zu den ganzen Arbeitsweisen, zu den Methoden. Wie läuft denn das ab?
Es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe mir hier gerade Onboarding aufgeschrieben als nächste Frage, weil ich mich auch, also nicht nur, dass Leute gehen, die gesagt haben, pass auf, das will ich nicht, sondern man muss sich ja auch sehr bewusst dann entscheiden, wenn sich für euch entscheidet, dass man Lust hat, das alles mitzumachen. Also sicher auch, ihr sucht wahrscheinlich eine Tendenz dann offene, neugierige, probierfreudige Menschen, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Und dann ist der Onboarding-Prozess ja so viel mehr als, pass auf, das sind unsere Kunden, so tickt hier HR, das ist irgendwie Finance, hier trägst du deine Stunden ein.
Ja, total. Also wir haben bei uns auch eine Rolle, die kümmert sich um das Onboarding und da ist es so, dass wir wirklich so ein Workshop-Formate haben, wo wir die Meeting-Formate erklären, wo wir auch so die Prinzipien, für uns ist zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation auch was, was wichtig ist, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten, dass wir die da erklären. Und dann ist aber eben genau, wie du sagst, dieses Verständnis, wie arbeitet eigentlich die Organisation, welche Rollen gibt es eigentlich und so, dass wir da einfach auch gerade noch daran arbeiten, das so transparent zu erfassen, dass es nicht irgendwie erst mal ein halbes Jahr Recherchearbeit dauert, um da irgendwie durchzusteigen und dann auch die relevanten Rollen, an die ich mich wenden kann, zu kennen.
Und hast du das Gefühl, dass, nachdem ihr das jetzt auch so ein paar Jahre macht, immer Schritt für Schritt geht, weiterentwickelt, dass das, ich sag mal, das hat ja Impact auf ganz viele Facetten, sei es jetzt die kulturelle, die, ich sag mal, die Facette des wirtschaftlichen Erfolgs, die Facette des, bindet man neue Kunden an sich oder hat man Kunden länger als vorher? Also würdest du sagen, es hat zum Erfolg beigetragen oder ist es noch zu früh?
Ich glaube schon, dass es zum Erfolg beigetragen hat, aber ich würde auch sagen, wir sind mittendrin, ja. Also ich meine, so zwischen Philipp, Björn und mir würde ich sagen, ist es die totale Success Story, weil wir hätten das, glaube ich, ohne das rollenbasierte Arbeiten wäre das nicht passiert. Und oder hätte das nicht passieren können. Und das ist was, dann auch so die Arbeit bei uns im Agenturkreis, was wir für Themen anstoßen können. Und da glaube ich auch, und ich glaube auch mit dem, was uns eben auch als Co-Kreativagentur total wichtig ist, eben co-kreativ und auf Augenhöhe mit unseren Kundinnen zu arbeiten, dass wir da auch Riesenschritte gemacht haben. Weil für uns ist so das Thema, wir haben einfach nicht so Lust als klassische, also das ist ja für uns als Branche einfach auch ein Riesenthema, sind Agenturen einfach Dienstleister, die irgendwie nach Stundenbasis bestimmte Jobs erledigen müssen, dass es uns diese Methoden auch und das co-kreative Arbeiten mit unseren Kunden einfach nochmal viel leichter machen, partnerschaftlich und auf Augenhöhe mit unseren Kundinnen zu arbeiten. Und das ist was, was, glaube ich, viel mehr Freude macht und viel mehr am Ende auch irgendwie zu besseren Ergebnissen führt. Und dann ist es auch was wir zum Beispiel auch intensiv gemeinsam erarbeitet haben oder auch uns auf neue Wege gemacht haben, ist so das Thema Nachhaltigkeit. Wie können wir auch als Agentur einen echten Unterschied machen, um einfach eine nachhaltigere und bessere Zukunft zu ermöglichen? Da gibt es zum Beispiel Leute bei uns, die sich ganz intensiv mit diesen Themen beschäftigen und durch das rollenbasierte Arbeiten und durch die Methoden, die wir haben, können Sie die auch besser einbringen.
Ja, du erzähltest vorhin von der B-Corp-Zertifizierung, die ihr angeht. Dafür wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Ich habe auch so einen kleinen Artikel in eurem Blog dazu gelesen von der einen Frankfurter Agentur, die zu den wenigen gehört, die das bereits auch erfolgreich hinter sich gebracht haben. Finde ich auch eine wirklich gute,
Kannst du noch mal eine Podcast-Folge
ganz spannende Sache machen wir dann, genau, wenn ihr das habt. Sag mal, so als vielleicht Ausstiegs- oder Abschlussfrage, du hast ja gesagt, ihr geht Schritt für Schritt voran. Hast du schon konkrete Themen vor Augen, wo du weißt, ja, dem nähern wir uns mal in den nächsten Monaten. Das ist noch so ein Ding, das steht noch auf meiner Bucketlist oder auf unserer Bucketlist.
Also genau, habe ich ja gerade schon, ne, die B-Corp-Zertifizierung muss abgeschlossen werden. Dann, wie du auch gerade, ne, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wie können wir eigentlich diese Rollen auch wirklich gut transparent machen für alle, zugreifbar machen. Das sind Themen, die für mich sehr relevant sind. Und dann ist es schon auch nochmal ein großes Thema, noch stärker und operativ mit den Rollen in den Teams und auch mit unseren Kundinnen zu arbeiten. Also ich finde, das machen wir schon toll, aber da sind schon noch so ein paar Themen, wo ich so denke, oh, da würde ich mir noch wünschen, dass es sich für uns einfach auch noch einfacher und besser anfühlt und für unsere Kundinnen auch.
Und ich bin mir sicher, auf dem Weg werden euch noch drei andere Themen wieder einfallen, weil wie Bestimmt, du sagst, ja. Schritt für Schritt, wenn man offenen Auges irgendwie durch die Themen geht und in euren Kreisen wird sich viel Neues ergeben. Nina, ich danke dir. Ich finde das beeindruckend und mutig, probierfreudig, alles in allem. Und ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg auf eurem Weg, ein ganz anderes Arbeitsmodell, Zusammenarbeitsmodell auch zu etablieren. Das klingt ganz toll.
Danke, liebe Kim. Es hat ganz viel Spaß gemacht, so viel erzählen zu dürfen.
Sehr gut. Und ich fand, die Stunde ist total schnell vorbeigegangen. Also,
ging mir auch so.
Vielen lieben Dank.
Dankeschön.